Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Sogenannte medizinische Masken werden Pflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie aber steht es um die Verfügbarkeit und Preise? Dieser Frage gehen wir heute in Wirtschaft und Gesellschaft nach. Außerdem berichten wir über die neue Homeoffice-Verordnung, die, so viel sei vorab gesagt, hätte härter ausfallen können. Und auch die neuen Mehrwegquoten für Verpackungsindustrie und Gastronomie heute in dieser Sendung. Wir starten aber mit dem Thema, das die Nachrichtenlage dominiert. In rund einer halben Stunde ist es soweit. In Washington beginnt dann voraussichtlich die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris, Präsident und Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Viel Hoffnung wird in Europa und der Welt gesetzt in diese beiden, vor allem was Themen wie Partnerschaftlichkeit, Verbindlichkeit und vielleicht auch den allgemeinen Ton angeht in den internationalen Beziehungen. Ob das auch für die Handelspolitik gilt, darüber konnte ich heute mit Henning Vöpel sprechen, dem Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Ich habe ihn gefragt, auch aus Wirtschaftsverbänden und Unternehmen ist Optimismus zu vernehmen. Ist das ein psychologischer Effekt oder hat das tatsächlich auch was mit Wirtschaft zu tun?
Es hat natürlich was mit Psychologie zu tun. Es ist ein psychologischer Faktor, keine Frage. Also die Art der Rhetorik, die Art der Verbindlichkeit ist natürlich eine völlig andere. Das hilft natürlich, Vertrauen und Verlässlichkeit zu schaffen. Daran mangelte es ja in den letzten Jahren. Aber die Wirtschaftspolitik selbst wird auch eine andere sein. Wir wissen, dass Joe Biden Multilateralist ist, also nicht im Grunde Handelsabkommen ohne Not kündigt. Das ist sicherlich ein Vorteil. Also er sucht die Partnerschaft. Auch in puncto Klimawandel oder Klimapolitik ist natürlich die Politik, die Haltung eine ganz andere, die Rückkehr in das Paris-Abkommen. Also alles das schafft deutlich mehr Verlässlichkeit, mehr Vertrauen. Wir müssen aber auch sehen, dass umgekehrt natürlich es nach wie vor auch Divergenzen gibt oder Differenzen zwischen den amerikanischen Interessen und den europäischen.
Diese Differenzen, die ja vorher auch schon nicht eben klein waren, die haben sich geäußert, zum Beispiel in Zöllen. Die hat Trump auf Stahl verhängt, europäischen Stahl. Die Autobauer sind dann überraschend doch nochmal davongekommen. Flugzeugteile und Weine aus Deutschland und Frankreich sind aber jüngst ebenfalls mit Zöllen noch schnell belegt worden von Trump. Erwarten Sie auf diesem spezifischen Feld der Handelspolitik bald tatsächlich eine Aufhebung dann von Strafzöllen?
Das kann passieren. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Gespräche nun verlaufen. Wir dürfen auch hier nicht unterschätzen, dass wir ja geradezu in historisch zu nennenden Zeiten der geopolitischen Veränderung und Verschiebung leben. Und das ist keine einfache. Also die Amerikaner haben sicherlich auch kritisch auf Europa geguckt, als Europa mit China das Investitionsabkommen geschlossen hat. Also da werden die Themen nicht einfacher sein als unter Trump. Davon muss man ausgehen. Ich vermute mal aber, dass man anders darüber reden kann, dass man Zölle abwenden kann. Aber es ist kein Selbstläufer. Europa täte gut daran, eigene Interessen zu definieren, aber auch etwas anzubieten. Denn Joe Biden wird sicherlich nach Europa kommen, auch mit Forderungen im Gepäck. Und dann ist es gut zu wissen, was sind eigene Interessen und was kann man eben auch bieten und anbieten.
Die Ausgangslage ist, dass die EU Joe Biden zwar heute einen Neustart der Beziehungen angeboten hat einerseits, andererseits aber kürzlich eben, Sie haben das auch angesprochen, ein Handelsabkommen mit China vereinbart hat und gestern erst angekündigt hat, den Euro als Leitwährung für weltweiten Handel weiter zu stärken, zu Ungunsten des Dollars in Klammern. Wie schlau hat sich die EU denn Ihrer Meinung nach vor diesem Amtswechsel positioniert?
Also mein Eindruck ist noch gar nicht so richtig positioniert. Man war zunächst einmal froh, dass die Trump-Ära vorbeigegangen ist. Aber es hat den wichtigsten Punkt und die wichtigste Frage eigentlich noch nicht beantwortet, nämlich die Frage, was ist die Position Europas in einer geopolitisch noch handelspolitisch veränderten Welt. Und das sind, glaube ich, Hausaufgaben, die man machen muss. Also da kann man nicht in die USA schauen und sagen, definiert mal unsere eigenen Interessen. Das werden die Amerikaner auch unter Biden nicht tun. Und das muss Europa wissen, dass man hier eigene Antworten, eigene Souveränität wiedergewinnen muss. Und das ist die ganz, ganz schwierige Aufgabe für die nächsten Jahre, diese Position zu finden. Man täte gut daran, glaube ich, die Allianz, die transatlantische Allianz mit den Amerikanern zu stärken, weil China sicherlich sich weiterentwickeln wird. Aber wir erleben auch, wie das viele sagen, dieses Decoupling, also eine Entkopplung der Wirtschaftsräume. Das ist ein Phänomen dieser Zeit. Und diese Entkopplung geht weder an den Amerikanern noch an den Europäern vorbei. Und das bedeutet, eigene Interessen zu definieren und eben auch zu sagen, was kann man den Amerikanern anbieten? Und wir reden dann natürlich auch über Verteidigungsetats und da muss man den Forderungen sicherlich auch entsprechen, sonst wird es dort keine nennenswerten Fortschritte in der transatlantischen Allianz geben.
Wie sehen Sie denn in diesem Kontext die Gaspipeline Nord Stream 2, gegen die USA jetzt noch oder gegen die Trump jetzt kurz vor seinem Amtsende noch Sanktionen verhängt hat, die man ja als Unabhängigkeitsbestrebung verstehen könnte einerseits, aber andererseits natürlich auch als abhängig machen von einem nicht demokratischen Russland?
Ja, ich glaube, beide Argumente sind richtig. Also die Sanktionen gegen die Betreiber sind schwierig zu beurteilen. Ich finde, es gibt gute Gründe zu sagen, dass das kann amerikanische Politik nicht durchsetzen. Das ist genauso ein Bereich, wo man eben auch europäisch souverän bleiben muss. Umgekehrt halte ich es persönlich für falsch, dass man diese Pipeline mit Russland baut, weil es eben Abhängigkeit schafft und weil es eben auch gegenüber der Ukraine bedeutet, dass man sie aus dem Spiel nimmt. Und das halte ich für falsch. Und das ist natürlich genauso ein Projekt, was natürlich europäische Interessen definiert und an dem sich womöglich dann auch das Verhältnis Europas zu den USA ja sicherlich nicht entscheiden wird, aber was eine Belastung am Anfang sicherlich darstellen kann.
Glauben Sie denn, dass Joe Biden die Sanktionen gegen dieses Projekt schnell zurücknehmen wird?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil Joe Biden, glaube ich, sehr genau weiß, dass genau solche Projekte, also diese neuen Governance-Projekte, diese neuen Infrastrukturprojekte ganz wesentlich in der Bestimmung einer neuen geopolitischen Ordnung. Deshalb glaube ich, ist jede deutsche oder europäische Hoffnung, dort auf ein Einlenken zu hoffen, vergebens. Das wird Biden nicht tun und auch seine Berater deuten, die Auswahl seiner Berater deutet darauf hin, dass dieser Punkt von der Biden-Regierung sehr genau betrachtet wird und dass man sehr wohl in den nächsten Jahren amerikanische Interessen nach wie vor in den Vordergrund rücken wird, weil man genau weiß, in welcher historischen Phase man sich befindet. Also da darf man von europäischer Seite, glaube ich, nicht naiv sein. Die Biden-Regierung wird diese Sanktionen nicht aufheben.
Bei amerikanischen Interessen müssen wir auch über die Digitalkonzerne sprechen, die einerseits auch in den USA selber durchaus ja sich ganz schön Kritik eingefangen haben wegen ihres Verhaltens in den letzten Jahren. Andererseits sollen die aber natürlich auch weiter in Amerika Steuern zahlen. Glauben Sie denn, dass Joe Biden an den OECD-Verhandlungstisch zum Thema internationale Digitalsteuer zurückkehren wird?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Skepsis gegenüber den großen Digitalplattformen und Konzernen auch in der Biden-Regierung groß ist. Zumindest deuten erste Äußerungen darauf hin. Es wird sicherlich nicht zu einer Zerschlagung kommen. Davon gehe ich jedenfalls nicht aus. Aber ich glaube, dass dieses Thema übrigens lange schon auf die internationale Agenda gehört. Die nächste Phase der Globalisierung wird eine digitale sein. Und wir müssen uns dringend darüber verständigen, wie wir mit der privatwirtschaftlichen Marktmacht auch gegenüber Demokratien umgehen wollen, wie wir deren Marktmacht und Einfluss brechen wollen, wie wir sie regulieren wollen, die Nutzung von Daten. Das ist natürlich auch gerade gegenüber China ganz, ganz wichtig, dass wir dort zwischen Europa und den USA eigene Regeln, eigene Standards definieren in Abgrenzung zu China. Das wird dringend Zeit. Ich glaube, auch hier hat Europa tatsächlich noch keine eigene Haltung entwickelt. Wir sind erstmal sehr defensiv daran zu sagen, wir wollen die nicht zulassen oder wollen die zerschlagen. Aber wir haben ehrlich gesagt selbst wenig getan, um eine eigene Digitalwirtschaft, die autonom ist, die eigene Werte widerspiegelt, aufzubauen. Auch da liegen wir geostrategisch zurück in diesem wichtigen Feld. Und deshalb wäre es wichtig, da auch hier und gerade hier das Gespräch zu suchen.
Sagt Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg. Hamburg habe ich jetzt zweimal gesagt. Ab 17.55 Uhr hören Sie hier jedenfalls die Sondersendung zur Amtseinführung von Biden und Harris im Deutschlandfunk. Homeoffice, und zwar wann immer es geht. Dieser Appell ging schon im Herbst an die Unternehmen. Zwischendurch kam aber der Eindruck auf, dass er dort zumindest teilweise geflissentlich überhört wird. Die Datenlage ist eher dünn. Jetzt hat die Regierung trotzdem nachgebessert. Bundesarbeitsminister Heil hat eine Verordnung durchs Kabinett gebracht heute. Das, was diese vorsieht und ob das jetzt mehr als ein erneuter Appell ist, das weiß Volker Fintermer.
Heute in einer Woche soll die neue Verordnung in Kraft treten, die sich nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom gestrigen Abend bereits abgezeichnet hat. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das heute in seinem vom Kabinett abgesegneten Entwurf konkretisiert.
Es läuft so ab, dass Arbeitgeber gehalten sind, dann rechtlich verbindlich zu gucken, wo ist Homeoffice irgendwie möglich und wo spricht betrieblich vom Betriebsablauf oder von der Tätigkeit nicht zwingend was dagegen. Sie müssen dann ihren Beschäftigten das anbieten. Im Zweifelsfall, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Eindruck haben, dass es möglich ist, aber der Arbeitgeber es nicht anbietet, rate ich dazu, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen. Meistens findet man da sehr, sehr praktische Möglichkeiten. Und im äußeren Konfliktfall sich an die Arbeitsschutzbehörden der Länder zu wenden.
Soll heißen, die Arbeitsschutzbehörden der Länder wären die formale Kontrollinstanz. Aber wirkliche Kontrollen oder gar Sanktionen für Arbeitgeber, die die Möglichkeit nicht einräumen, wird es auch nicht geben. Und auch für die Arbeitnehmer wird das kein Freibrief für das Homeoffice werden.
Es geht nicht um einen individuellen Klageanspruch von Beschäftigten gegenüber den Unternehmen. Es ist nicht zu verwechseln mit der politischen Debatte um ein Recht auf Homeoffice, sondern es ist eine Arbeitsschutzregel in der Pandemiezeit, dass Arbeitgeber, wo es irgendwie möglich ist, jetzt Homeoffice anbieten müssen und Beschäftigte aufgefordert sind, das auch zu machen.
Deshalb gibt es für die Arbeitnehmer auch keine Verpflichtung, im Homeoffice zu arbeiten, was rechtlich auch nicht möglich wäre. Insofern kommt die Verordnung faktisch einem verschärften Appell gleich. Gerade deshalb geht die Verordnung der Vorsitzenden der Linken, Katja Kipping, auch nicht weit genug. Der ursprüngliche Entwurf sei vor allem auf Druck der Arbeitgeber deutlich abgeschwächt worden, sagte Kippinger morgen in der ARD.
Und das ist ein Problem, weil wenn wir nicht konsequent auch in der Arbeitswelt den Infektionsschutz durchsetzen, müssen die privaten Familien wieder länger im Lockdown bleiben und die Branchen, die schon seit fast einem Jahr im Lockdown sind, wie Veranstaltungsbranche und Kultur, müssen das ausbaden.
Und für FDP-Chef Christian Lindner ist die Regelung dagegen zu bürokratisch, obwohl die Arbeitgeber derzeit bereits vieles ermöglichen würden.
Und es gibt auch natürlich bei den Familien selbst mitunter den Wunsch, nicht dauerhaft nur von zu Hause arbeiten zu wollen, eben aufgrund der Belastungssituation, wenn die Kinder auch zu Hause sind. Und es gibt auch Singles, für die möglicherweise der Arbeitsplatz der einzige Ort sozialer Teilhabe und des Austauschs ist in diesen Pandemiezeiten.
Diese individuellen Voraussetzungen würden in der Verordnung zu wenig berücksichtigt. Bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände wurde die Verordnung mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, wie Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte.
Da ist wenig drin, was wir nicht schon erledigen konnten. Das wird vor allen Dingen im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu Veränderungen führen, denn da liegen doch die eigentlichen Defizite im mobilen Arbeiten, in der Digitalisierung der Verwaltung und in der Ausgestaltung moderner Prozesse.
Und notwendig sei auch eine Debatte über Öffnungsstrategien aus dem Lockdown.
Volker Fintermer über die Homeoffice-Verordnung. Ein weiterer Corona-Beschluss von gestern Abend sieht vor, dass in Geschäften und im ÖPNV entweder FFP2 oder OP-Masken getragen werden sollen in Zukunft. Nun haben wir in dieser Pandemie schon Erfahrungen mit Hamsterkäufen gemacht, sei es Klopapier, Seife oder auch Desinfektionsmittel. Wie also steht es um die Verfügbarkeit und entsprechend auch die Preisbildung bei den Masken? Fragen, denen Johannes Kuhn nachgegangen ist.
In Bayern gilt bereits eine FFP2-Maskenpflicht. Die Bund-Länder-Runde entschied sich gestern jedoch dafür, auch OP-Masken zuzulassen. Wieso eigentlich? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer liefert heute diese Begründung.
FFP2 ist für einen dauerhaften Einsatz so aus unserer Sicht nicht geeignet. Die Kosten sind auch sehr hoch. Die Verfügbarkeit ist nicht gewährleistet. Deswegen OP-Maske.
Dass möglicherweise ein FFP2-Maskenmangel gedroht hätte, dementiert wiederum Kretschmers Parteikollege Jens Spahn. Überlegungen zu Versorgung und Preis hätten keine Rolle gespielt, so der Bundesgesundheitsminister.
Es hat was damit zu tun, dass viele Fachgesellschaften, Hygieniker, Ärzte dargelegt haben, dass auch die medizinische Schutzmaske als OP-Maske schon einen enormen Unterschied macht in der Sicherheit, vor allem auch beim Fremdschutz.
dass die OP-Masken deutlich verfügbarer und mit ungefähr einem Euro pro Stück auch deutlich günstiger sind, laut Spahn demnach ein positiver Nebeneffekt. Das Gesundheitsministerium hat keine Informationen darüber, wie viele FFP2-Masken gerade auf dem Markt sind. Versorgungsengpässe würden derzeit nicht gemeldet. Auch die Verteilung der FFP2-Maskengutscheine an 34 Millionen Bürger und Bürgerinnen laufe nach Plan, sagt Spahn, schränkt aber ein.
Ohne Zweifel wird es aber regional, lokal oder zeitlich zu Engpässen kommen können, wenn natürlich an einem Tag in denselben 5 Stunden nach so einer Entscheidung alle das Gleiche kaufen wollen.
Die Apotheken gehen davon aus, dass der Bedarf an neuen Masken problemlos bedient werden kann. Zugleich aber gibt es Kritik. Denn während online oder bei Discountern FFP2-Masken schon für 1 bis 3 Euro zu haben sind, verlangen Apotheken 4, 5, vereinzelt auch 6 oder 7 Euro. Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, weist diese Kritik zurück. Die Apotheken seien von den Preisen der Zulieferer abhängig und die würden nun mal stark variieren.
Den Preis müssen sie natürlich dann auch entsprechend weitergeben. Und ich habe die entsprechende Personalkompetenz, die ich auch hochhalten will. Ich habe die Beratungskompetenz, die ich auch bei jeder Abgabe hier ins Spiel bringe. Ich habe die Räumlichkeiten. Also das ist dann letztendlich eine individuelle Entscheidung einer jeden Apotheke, die sie aber, darauf können sie sich alle verlassen, sauber kalkuliert haben.
Anekdotisch berichten Kunden im Internet, dass die Preise bereits seit einigen Tagen angezogen hätten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kann das noch nicht bestätigen. Man könne erst in einigen Wochen seriös auswerten, ob es vermehrt Kundenbeschwerden gebe. VZPV-Chef Klaus Müller erinnert daran, dass im vergangenen Frühjahr vor allem Online-Händler Wucherpreise verlangt hätten.
Teilweise haben hier Anbieter absurde Preise für die unterschiedlichen Corona-Masken verlangt. Und die Politik ist natürlich jetzt gefragt, nach den Beschlüssen von gestern auch sicherzustellen und auch entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, dass diese neuen medizinischen Masken bezahlbar, verfügbar und eben auch qualitativ gut sind.
Der Unterschied zum vergangenen Frühjahr? Damals hatte Deutschland einen grundsätzlichen Maskenmangel und die globalen Lieferketten waren gerade unterbrochen. Das ist heute anders. So hat Deutschland inzwischen Selbstproduktionskapazitäten aufgebaut, auch für Vorprodukte wie Maskenvlies.
Johannes Kuhn berichtete. Pizzakartons, Plastikschüsseln, Alufolie, Papierservietten. In der Corona-Pandemie entsteht viel Hausmüll durch Einwegverpackung. Aber auch unabhängig von Corona ist die Menge von Verpackungsmüll in den letzten Jahren gestiegen. Dieser Entwicklung soll politisch ein Riegel vorgeschoben werden, und zwar durch mehr Pflicht zu Mehrwegverpackungen. Diese und andere Neuregelungen des Verpackungsgesetzes fasst Katharina Hamberger zusammen.
2 Ziele hat die Novelle des Verpackungsgesetzes. Einmal soll damit die Abfallmenge in Deutschland reduziert werden und zudem ein größerer Teil des dennoch entstehenden Mülls recycelt werden. Um das zu erreichen, soll in Zukunft für alle Einweggetränkeflaschen aus Plastik Pfand erhoben werden.
Das soll ab 01.01.2022 gelten, also schon ab nächsten Jahr. Und wir gehen noch weiter, nicht nur Flaschen, sondern auch alle Getränkedosen sollen von der Pfandpflicht erfasst werden.
Sagt Umweltministerin Svenja Schulze, SPD. Allerdings wird es auch hier Ausnahmen geben, zumindest bis 2024. Denn für Plastikflaschen, in denen Milch und Milcherzeugnisse sind, gilt die erweiterte Pfandpflicht erst 2 Jahre später. Grund dafür soll eine Intervention des Landwirtschaftsministeriums gewesen sein, berichtet die Umweltministerin.
Da war es Frau Klöckner sehr wichtig, dass es für die Milch längere Übergangsfristen gibt. Ich hätte das gerne alles zum gleichen Zeitpunkt gehabt, aber um sowas dann auch mit der Union durchzukommen, muss man solche Kompromisse eingehen.
So Schulze, neben der Pfandpflicht soll auch eine Pflicht für Gastronomen, Mehrwegverpackungen anzubieten, helfen, Abfall zu reduzieren. Das heißt, ab 2023 müssen Cafés und Restaurants ihren Kunden und Kundinnen zum Beispiel wiederverwendbare Schüsseln oder Becher zur Verfügung stellen, wenn sie zum Beispiel ihren Kaffee oder ihren Salat mitnehmen wollen. Teurer darf das Essen nicht werden, Pfand darf aber verlangt werden. Es gibt aber auch hier eine Ausnahme. Die Pflicht gilt nicht für Betriebe, in denen maximal 5 Personen arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. In Zukunft soll zudem mehr Plastik wieder aufbereitet werden. So müssen ab 2025 PET-Flaschen aus mindestens 25% recycelten Plastik bestehen, ab 2030 aus mindestens 30% und dann gilt dies auch für alle Einwegplastikflaschen.
Die Hersteller können dann selber entscheiden, ob sie diese Quote pro Flasche oder über ein Jahr verteilt in Bezug auf ihre gesamte Flaschenproduktion erfüllen möchten.
Erklärt die Umweltministerin. Grundlage für das Gesetz ist eine EU-Richtlinie. Unterstützt wird Schulze vom Verband kommunaler Unternehmen, deren Vizepräsident sagte, es sei mehr als überfällig, den umweltschädlichen To-Go-Konsum endlich zurückzudrängen. Neben dem für jeden Menschen sichtbaren ökologischen Schaden, den diese Ressourcenverschwendung mit sich bringe, sei der hohe Konsum von Einwegmaterialien aus Plastik auch für die städtischen Haushalte und die Gebührenzahler problematisch, so Patrick Hasenkamp vom VKU. Kritik kommt hingegen von den Umweltverbänden. So fordert NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger eine Ausweitung der Mehrwegpflicht auf alle Geschäfte, die Essen oder Getränke anbieten. Auch in kleinen gastronomischen Betrieben oder Kiosken fielen erhebliche Mengen an To-Go-Einwegverpackungen und Einweggetränkebechern an. Mit dem aktuellen Gesetzentwurf werde hier eine Chance verpasst, einen großen Beitrag zur Vermeidung von Einwegkunststoff zu leisten. Deshalb müsse das Mehrweggebot, von fallspezifischen Ausnahmen abgesehen, für alle Betriebe gelten, sagte Krüger. Auch von Greenpeace heißt es, der Entwurf springe zu kurz. Viola Wohlgemuth, Konsumexpertin der Organisation, sagte, statt allein die Plastikfluten aus Schnellrestaurants und Bäckereiketten einzudämmen, müsse die Ministerin Mehrweg zum Standard in ganz Deutschland machen. Auch Lieferdienste und der Onlinehandel müssten aus Sicht von Greenpeace in die Mehrwegpflicht mit aufgenommen werden.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Die verzögerten Lieferungen des Corona-Impfstoffs durch Pfizer sorgen für Irritationen in der EU. Das Unternehmen hat sich heute verteidigt. Michael Schneider darüber.
Es seien außergewöhnliche Zeiten. So heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens, die belgischen Medien vorliegt. Zwar sei verständlich, dass viele nun sofort den Impfstoff wollten, erst im Februar werde es aber wieder die zugesagten Liefermengen geben. Grund dafür ist ein Ausbau des Werkes im belgischen Pürs, das für die Belieferung ganz Europas zuständig ist. Nach Angaben aus den Mitgliedstaaten würden deshalb in den kommenden Wochen zwischen einem Viertel und der Hälfte weniger Impfstoff geliefert. Einige Regionen wie Nordrhein-Westfalen haben deshalb die Eröffnung ihrer Impfzentren verschoben. In anderen Ländern ist ein Impfstopp für Krankenhaus- und Pflegepersonal verhängt worden. Mediziner sprechen von einer schweren Enttäuschung. Kritik kommt auch aus dem Europaparlament. Die grüne Abgeordnete Paulus sagte, einen Umbau könne man auch längerfristig absehen. Sie verstehe nicht, warum das so kurzfristig bekannt gegeben worden sei. Der SPD-Abgeordnete Wölken kritisierte aber auch die Europäische Kommission. Hätte sie rechtzeitig in größerem Umfang Impfstoff geordert, wären die Kapazitäten früher vorhanden gewesen. Pfizer selbst betont, die Lieferschwankungen seien im Rahmen der mit der Kommission getroffenen Vereinbarungen. Es werde künftig weitere Abweichungen geben, auch im positiven Bereich. Die Engpässe bringen auch die Impfstrategie der EU in Gefahr, die Anfang der Woche vorgestellt wurde. Demnach sollen bis zum Sommer 70% der Europäer geimpft sein. Angesichts der Lieferprobleme wächst die Sorge, dass dieses Ziel nicht zu erreichen ist.
Information von Michael Schneider. Wir kommen zum Börsenbericht, damit zurück zum Thema USA. In rund einer halben Stunde startet voraussichtlich die Amtseinführung des neuen Präsidenten. Claudia Werle in Frankfurt, welche Erwartungen gibt es denn an der Börse an die neue US-Regierung?
Ja, die Erwartungen sind hoch, denn Biden übernimmt sein Amt ja in einer Zeit, in der das Land tief gespalten, die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden und viele Menschen ihren Job verloren haben. Biden galt lange Zeit also etwas wie ein Börsenschreck, einfach weil er Steuern anheben und Unternehmen an die Kandare nehmen wollte. Diese Sicht hat sich inzwischen grundlegend geändert. Es werden jetzt große Hoffnungen in den neuen Präsidenten gesetzt. Er soll den Scherbenhaufen zusammenkehren, den Trump hinterlassen hat, soll die transatlantischen Beziehungen wieder verbessern, soll Zollstreitigkeiten aus dem Weg räumen. Gut, daraus sollte man nun nicht den Schluss ziehen, dass die Welt auf einmal ganz anders aussehen wird ab morgen. Aber immerhin der Ton, der dürfte sich auf alle Fälle ändern. An den US-Börsen steigen zum Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten die Kurse.
Und lässt sich der DAX vom verlängerten Lockdown in Deutschland beeindrucken?
Dass der Lockdown verlängert worden ist, kommt jetzt nicht unerwartet. Es war auch damit zu rechnen, dass es in einzelnen Bereichen Verschärfungen geben würde. Nun muss man aber berücksichtigen, dass ja nicht alle Bereiche, nicht alle Branchen gleichermaßen vom Lockdown betroffen sind. In vielen Industriebetrieben wird nach wie vor gearbeitet. Hier an der Börse steigen die Kurse. Der DAX aktuell 0,7% im Plus. Der steht jetzt bei 13.908 Punkten.
Gucken wir noch auf einzelne Unternehmen. Profitieren heute wieder die mit digitalen Geschäftsmodellen?
Kann man sagen, nehmen wir zum Beispiel Shop-Apotheke, eine Versandapotheke, im MDAX gelistet. Viele Menschen scheuen den Weg in die Apotheke um die Ecke, aus Sorge, sie könnten sich mit dem Coronavirus anstecken. Sie bestellen Medikamente lieber im Internet. Shop-Apotheke gehörte bereits im vergangenen Jahr zu den Überfliegern im MDAX. Jetzt sehen wir zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch. Anderes Beispiel, Delivery Hero. Wenn viele im Homeoffice arbeiten, selbst kochen müssten, dann greifen viele gern auf solche Lieferdienste zurück. Aktien von Delivery Hero, 0,5% im Plus. Und die Aktien von Netflix steigen gar auf ein neues Rekordhoch.
Der Chemieriese BASF beendet das Geschäftsjahr mit einem Ergebnisplus. Gab es dafür auch einen Kursplus?
Die Aktien fast 1% im Plus. Die Details werden Ende Februar vorgelegt.
Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,2099 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von -0,54 auf -0,55% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1,865,65.
Dankeschön, Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk die verkürzte Kultur-Heute-Sendung und dann die Sondersendung zur Amtsanführung von Joe Biden und Kamala Harris. Silke Hane sagt Danke fürs Zuhören, schönen Abend und tschüss.